Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Herzlich willkommen, Massimo Majo ist hier. Die 90er Jahre stehen für sehr vieles und auch für Baseballschlägerjahre. So heißt ein Hashtag, der vor einem Jahr ungefähr viel genutzt worden ist und wo Leute von rechten Übergriffen erzählt haben, von Gewalt und Bedrohung durch Neonazis eben in den 90ern. Und jetzt gibt es auf Grundlage von diesen Geschichten, von diesem Hashtag, eine Multimedia-Dokumentation von RBB und von Zeit Online, heißt genauso die Baseballschlägerjahre. Philipp Schnee hat sich das angeschaut, ich habe mit ihm drüber gesprochen und ich habe ihn erstmal nochmal zu diesem Hashtag gefragt, wo ja eigentlich auch schon so eine Art Online-Dokumentation entstanden ist.
Ja, eigentlich schon. Unter diesem Hashtag erzählten ja relativ viele Menschen ihr Aufwachsen in den 1990ern, teilweise auch in den 2000er Jahren, mit dieser ständigen Angst vor rechter Gewalt. Der Hashtag schaffte es damals, so ein Zeitgefühl, wenn es auch ein negatives Zeitgefühl war, auf den Punkt zu bringen. Also im Prinzip auf eine Art Epochenbegriff irgendwie zu prägen. Wurde ja auch geschafft, sagen, da mit einem Begriff, über einen Begriff, die Erinnerung an diese Zeit, an diese Alltäglichkeit rechter Bedrohung, an rechte Dominanz, so in die Erinnerungskultur der Bundesrepublik so ein bisschen mit einzubringen. Man merkte förmlich, wie dieser Hashtag was auslöste, irgendwas erzählbar machte. Eine Erfahrung, die anscheinend relativ viele Menschen teilten, die damals migrantisch, links oder einfach nur als nicht rechts gelesen oder wahrgenommen wurden. Und es war einfach diese Wahrnehmung, sich im öffentlichen Raum nicht sicher fühlen, sich physisch bedroht fühlen, ständig.
Und jetzt gibt es dazu eben diese Dokumentation von Zeit Online und RBB. Wie genau greifen die das auf?
Na, es werden einfach Erfahrungen und Geschichten aus dieser Zeit erzählt. Zum Beispiel der Mord an Amadeo Antonio, der in Eberswalde in Brandenburg im Dezember 1990, also vor gut 30 Jahren jetzt, von Neonazis brutal zusammengeschlagen wurde und verstarb. Der Fall gilt ja als der erste rassistische Mord nach der Wiedervereinigung, ist auch einer der bekanntesten. Und neben solchen schon bekannteren Fällen wird aber auch die Alltäglichkeit geschildert. Hier zum Beispiel kommt ein ehemaliger Punk aus Magdeburg zu Wort.
Es fühlte sich an, als ob das wie so ein Volkssport unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen wäre, Punks zu jagen. So. Und das taten sie. Und sie taten es regelmäßig.
Naja, also Bus, Bahn oder Haltestelle, der Marktplatz, der öffentliche Raum insgesamt, das war eben ein Angstraum für einige Leute. Und zum Beispiel auch, das schildert in derselben Folge, die geflüchtete Juliana Gombe aus Magdeburg. Ihre Erinnerung, die wurde auf dem Nachhauseweg mit ihren zwei Kindern, als es dunkel war, überfallen, ins Krankenhaus geprügelt, mit Folgen bis heute.
Diese Sache verfolgt mich bis eben jetzt. Ich kann im Dunkeln alleine nicht bis jetzt nicht draußen gehen oder wenn eine Veranstaltung, ich brauche immer jemand, alleine gehe ich nicht raus, wenn dunkel ist.
Also diese Ausschnitte finde ich schon ziemlich eindrücklich. Jetzt wird das Ganze als Multimedia-Dokumentation angekündigt. Wie genau ist es denn multimedial umgesetzt?
Na, vor allem sind es 6 kurze Filme, 15 Minuten lang jeweils. Und die haben alle auch ein ganz unterschiedliches Thema. In der ersten Folge geht es etwa Christian Bangel zurück nach Frankfurt-Oder und erinnert sich mit anderen Zeitzeuginnen an seine Jugend dort in den Baseballschlägerjahren. Eine andere Folge ist an der Brandenburger Polizeieinheit Mega aufgezogen. Die wurde damals eingeführt, um sozusagen die rechts zu bekämpfen, wird auch als Erfolg gewertet und wieder eine andere Folge erzählt, zum Beispiel die Geschichte eines Neonazis-Aussteigers. Und die Machart dieser Dokus ist ganz unterschiedlich. Da gibt es nicht so eine durchgehende Handschrift. Häufig wird auch Archivmaterial verwendet. Da sieht man eben dann die rechten Jugendlichen in ihren komischen 90er-Jahren-Jeanshosen, wie es von heute aus aussieht. Meist ist es aber doch eher so recht schnell geschnitten und montiert, so typischer TV-Reportagen-Stil. Und das führt dann dazu, dass von den vielen wirklich interessanten Gesprächspartnerinnen und Zeitzeuginnen ja eher kurze Aussagen, also so typische Statements einfach übrig bleiben und man nicht so ganz eintauchen kann. Das liegt natürlich auch am Medium, am Film, am kurzen Film, aber auch eben daran, dass man meinen Geschmack dann doch ein bisschen zu viele Leute zu Wort kommen hat lassen. Anders ist das wirklich in der letzten Folge, die ich deshalb vielleicht auch am besten fand. Da wird wirklich Raum gegeben für eine Geschichte. Da erzählt ein Protagonist, den Khoi, wie er als ehemaliger vietnamesischer Vertragsarbeiter diese Zeit in Rostock erlebte. Er war da dann später auf dem Markt tätig als Händler, wurde ständig von rechten Jugendlichen, von Skinheads angegriffen, geschlagen, beraubt, seine Stände und die von seinen Kolleginnen wurde zerstört, bis sich eben die jungen vietnamesischen Händler zusammenschlossen, selbst zur Wehr setzten, zurückschlugen. Dann wird es besser.
Also tatsächlich ganz unterschiedliche Erzählweisen, was ja auch erstmal irgendwie nach Vielfalt klingt und auch nach so individuellen Ansätzen. Wie funktioniert das dann als Gesamtreihe?
Na, ich bin nicht so ganz überzeugt, obwohl ich natürlich das Thema und das total wichtig finde und dass sozusagen auch wirklich wichtige Stimmen zu Wort kommen. Aber die größte Stärke des Hashtags war ja, dass dort viele ganz unterschiedliche Geschichten, Erfahrungen und Erlebnisse geschildert werden, die aber trotzdem so ein gemeinsames Muster, so ein gemeinsames Zeitgefühl eben diese Baseballschlägerjahre transportieren, diese Dominanz. Dominanz, rechte Alltagsgewalt, diese Dauerangst, na, immer dieses Gefühl einfach freitagabends, immer wenn es dunkel wurde oder immer wenn ein Auto neben dir bremst, irgendwie ja, sich unsicher zu fühlen. Und das geht bei den Filmen, also dieses Summieren der Einzelfälle und Einzelschilderungen zu einem Gesamtbild, geht bei den Filmen ein bisschen verloren. Da fand ich den Hashtag schon irgendwie ein bisschen stärker. Deshalb finde ich eben auch gerade diesen letzten Fall, wo einem ein Betroffener konsequent die ganze Zeit zu Wort kommt, wirklich interessant. Und vielleicht hier nochmal ein kleiner Ausschnitt, da erzählt eben den Koi seiner ältesten Tochter auch von dieser Zeit und die antwortet dann.
Ich finde, so viel hat sich gar nicht geändert. Es ist einfach dieser unbewusste Rassismus und das macht mich richtig wütend, muss ich sagen. Wirklich. Was du mir gesagt hast, dass du zurückgeschlagen hast und nicht still geblieben bist, das muss meine Generation auch machen. Halt nicht so physisch, aber ich denke, mit Worten und einfach nicht still bleiben.
Die Baseballschlägerjahre ist zu sehen bei Zeit Online und beim RBB. Außerdem sprechen wir heute im Kompressor-Podcast über ein Coming-out, das auf Twitter gerade millionenfach geliked wird. Elliot Page, vormals Alan Page, hat mit einem sehr persönlichen Statement sich als Transgender geoutet, wird als Superhero gefeiert, bekommt tausende Danksagungen. Und wir haben mit einer Geschlechterforscherin gesprochen, die sagt, dass so ein Statement letztlich ziemlich uninteressant ist und es eigentlich nur darauf ankommt, wie wir als Gesellschaft damit umgehen. Was da ein guter Umgang sein kann, das haben wir sie gefragt und das hören Sie ganz neu hier im Kompressor-Podcast.